Herzlich willkommen zu unserem netzpolitischen Abend. Heute geht es zum Thema Barrierefreiheit. Das Internet ist für alle da. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Dr. Andreas Übelbacher und Mo Sherif bei uns begrüßen dürfen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Okay, gut. Sie werden uns einen Einblick geben in die Arbeit, die Zugang für alle leistet, die dafür sorgen oder sich dafür einsetzen, dass das Web für alle zugänglich ist und zugänglich wird und das, was zugänglich ist, auch zugänglich bleibt. Genau, aber Sie werden uns dann selber noch mehr davon erzählen, was genau Sie tun. Technisch ist das eine Herausforderung heute. Genau, wie immer, wir werden den Abend aufzeichnen, es wird ein Video davon geben, das geht um die ersten ungefähr 60 Minuten. Danach werden wir weiter noch mit euch diskutieren, also wer nicht seine Stimme auf dem Video haben möchte, der darf dann sicher auch im Anschluss der Aufnahme noch etwas fragen oder etwas sagen, also da sind wir sehr offen, das ist kein Problem. Gut, dann klappt das irgendwie nicht da mit diesen. Ah, wir sind sowieso am Ende der Präsentation und gar nicht am Anfang. Das ist natürlich ein großes Problem dann. Gut, dann kommen wir zu unseren Sponsoren. Wir möchten sehr gerne dem Karl der Große danken, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese schöne Lokalität benutzen dürfen, dann dem 3C-Wog, sorry, ich habe es schon wieder falsch in den Buchstaben Reihenfolge im Kopf, aber vielen Dank, dass ihr das mit dem Video aufzeichnen könnt und dann natürlich auch die WOTS, die ihr alle auch vor euch auf dem Tisch liegen habt, die uns hier unterstützen. Gut, aber ich würde auch sagen, ich habe schon genug gesprochen und würde dann sehr gerne das Wort direkt an Herrn Dr. Andreas Übelbacher übergeben für seinen Vortrag. Vielen Dank.
Danke vielmals. Ja, und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Präsentation. Uns ist wichtig, dass wir verstanden werden, wenn irgendwo eine Zwischenfrage oder so sein sollte, wenn man mich nicht hört, wobei ja, mit Mikro, das klappt. Okay, Andreas Übelbacher von der Stiftung Zugang für alle, Mo Sherif mit mir. Wir teilen es so auf, dass ich zuerst mal so ein bisschen Grundlagen vermittle, weil ich denke, manchmal ist es vergleichsweise einfach bei einem Gebäude zu sehen, dass man da mit dem Rollstuhl vielleicht nicht reinkommt, weil es da ein riesen Treppenportal am Eingang hat. Aber wie ist es genau jetzt bei digitalen Angelegenheiten, also Mobile Apps, Websites? Da braucht es einen bestimmten Blick. Das ist nicht gleichermaßen offensichtlich. Und da möchte ich ein bisschen sagen, worum es geht eigentlich, um nachher Mo, Sherif, dann das Wort zu übergeben, dass er als blinder Nutzer demonstrieren kann, ja, wie funktioniert das, wenn er auf eine Website geht, sich das nur anhören kann, weil er es eben nicht sieht. Was sind da die möglichen Barrieren, die man antreffen kann? Kurz zur Stiftung noch. Wir sind hier in Zürich seit 25 Jahren tätig. Also wir haben dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum, sind gegründet worden im Jahr 2000 von einem blinden Informatiker mit der Stoßrichtung Förderung von Barrierefreiheit. Also wir sind Non-Profit-Organisation. Nur bezüglich digitalen Inhalten. Wir sagen nichts zu Rollstuhlrampen, sonstigen baulichen Dingen. Wir sind klein, 12 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber alle in Teilzeit, außer mir selbst. Wichtig ist uns immer zu sagen, knapp die Hälfte, also ein deutlicher Anteil unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind selbst betroffen von einer Behinderung, weil in dem Thema drin die vermeintliche Einschränkung eine Stärke wird. Und wir testen dann immer gemeinsam, ich als Sehender, vielleicht mit Mo zusammen als Blinder, und dann stellt man fest, ob es Barrieren gibt dabei. Wir sind unabhängig. In der Schweiz ist es so, dass eine Organisation dann Subventionen kriegen kann, wenn sie direkt Menschen mit Behinderungen unterstützt, aber das tun wir nicht. Wir sind B2B tätig, also wir unterstützen Organisationen, Unternehmen dabei, ihre Angebote möglichst barrierefrei zu machen. Wir hoffen uns dadurch auch eine breite Streuwirkung, aber dadurch fallen wir durch das Raster durch. Vielleicht deshalb auch ist der Bereich Dienstleistungen, den ich selbst leite bei der Stiftung, inzwischen der größte Bereich. Also wir haben laufende Anfragen, Kundenprojekte, die auf uns zukommen, weil sie einfach schlichtweg Know-how, Beratung, Unterstützung brauchen in den Projekten drin. Daneben gibt es Forschungsprojekte mit Universitäten, Hochschulen, Sensibilisierung natürlich ist wichtig. Und Wir bieten auch Ausbildungen an. Kurzes Schlaglicht noch. Wen sind wir so tätig? Natürlich für Behördenstellen, Bundesämter, Kantone, Städte, Gemeinden, die das umsetzen müssen, das Thema. Aber mehrheitlich vom Volumen her für privatwirtschaftliche Anbieter, Organisationen, ob es Finanzdienstleister sind, über Versicherungen, öffentlicher Verkehr, ja, bis hin zu kleinen Stiftungen, die einfach digital barrierefrei sein wollen. Gut, worum geht's, wenn wir über digitale Barrierefreiheit oder Accessibility sprechen? Wichtig dabei ist immer im Hinterkopf zu behalten, was sind die Bedarfsgruppen, um die es geht. Und da gibt es verschiedene Kategorisierungen, wie man das aufschlüsseln oder gruppieren kann. Ist aber eine gängige, einprägsame Variante, dass man sagt, okay, man kann visuelle Einschränkungen haben, das Sehen betroffen, man kann auditive Einschränkungen haben, das Hören ist betroffen, motorische, zum Beispiel, man kann nicht mit einer Maus arbeiten, und kognitive. Und was das heißt, komme ich dann gerade noch im Detail, aber es ist auch noch wichtig im Hinterkopf zu behalten, hey, die Dinge sind alterskorreliert. Also ältere Menschen haben zunehmenderweise, natürlicherweise altersbedingt visuelle, auditive, motorische und kognitive Einschränkungen. Das heißt, wann immer man ein System besser barrierefrei hinkriegt, wird das auch besser zugänglich für ältere Menschen. Jetzt, wenn man es genauer anschaut, Sehbehinderung, das ist ein Kontinuum. Da gibt es aderäugige Blinde, die perfekt quasi sehen, bis hin zu vollständiger Blindheit. Und auf diesem Kontinuum gibt es ganz, ganz verschiedene Ausprägungen. Da gibt es auch Menschen, die sich da bewegen, die vielleicht schlechter abnehmend sehen und so weiter. Farbenblindheit ist ein Thema. Also 8% der Männer, 0,4% der Frauen sind farbenblind. Die können Farbunterscheidungen nicht wahrnehmen. Die haben einen Pistenbericht, meinen sie, sehen sie zwei graue Punkte, einen roten und einen grünen Punkt. Und entsprechend wissen sie etwa nicht, ob eine Piste jetzt... Wir waren bei den Sehbehinderungen. Sehbehinderte Menschen nutzen teils sehr starke Bildschirmvergrößerungen, sehen dann nur noch einen kleinen Ausschnitt von einem Screen. Bei Blindheit ist es dann der komplette Kanalwechsel, das heißt, die hören sich nur noch eine Website an oder eine Mobile-App und können den Screen abschalten. Typische Barrieren bei dieser Art von Nutzung durch sehbehinderte Menschen ist etwa die schönste Infografik, wenn da keine Textalternative da ist, dann kann ein Screenreader, ein Vorleseprogramm nichts ausgeben, geht die Information verloren. Oder zu geringe Kontraste, also sehbehinderte Menschen, die aber das noch visuell nutzen, können dann Text vor Hintergrund nicht wahrnehmen, nicht lesen. Oder eben, wenn Informationen nur über Farben vermittelt werden, dann sind die Farbenblinden, gehen dann über Bord, oder? Jetzt bei Struktur ist ganz wichtig, dass wann immer man mit Textverarbeitung arbeitet, Entschuldigung, in einem Word drin oder so, dass man dann mit Formatvorlagen arbeitet, weil Überschriften, Listen, Paragraphen, die müssen nicht nur visuell so ausschauen und visuell anspringbar sein, sondern das muss im Code quasi hinterlegt sein, auch bei einer Website, dass das eben eine Überschrift ist, sonst kann das Vorleseprogramm, das kann mit visuellen Aspekten nichts anfangen. Aber das hören wir dann später noch. Das heißt, da gibt es eine ganze Palette von Dingen, die schief gehen kann, und die Barrieren mit sich bringen. Beispiel hier von einer guten App, die das, oder eine App, die das gut umsetzt, ÖV-App, ZVV, die in linker Darstellung Normalgröße dargestellt ist und rechts dann mit großer Schriftvergrößerung. Und jetzt kann man sagen, okay, da ist ja gar nicht viel drauf, ist alles abgeschnitten und so weiter. Aber für Menschen mit Sehbehinderung ist es vielleicht der einzig mögliche Weg, wie sie das überhaupt nutzen können und noch wahrnehmen können. Oder auch hier ein schlechtes Beispiel, wobei ich dazu sagen muss, wann immer wir Beispiele zeigen, es geht jetzt nicht darum, auf bestimmte Anbieter zu schießen oder denen ans Schienbein zu treten, sondern einfach daraus zu lernen, was man tun soll und was man vielleicht lassen soll. Hier eine McDonald's-App mit ihren Brandfarben, also Markenfarben, gelb-weiß. Für Schrifthintergrund eignet sich das nicht. Eine sehbehinderte Person hat da keine Chance, das noch zu lesen. Und ich habe da auf dem Slide auch gleich ein Prüfwerkzeug. Das heißt, da gibt es kostenlose Werkzeuge, wo man das für eine Website einfach messen kann. Und das gibt einem dann Orientierung, wie man das gestalten muss, damit es eben möglichst für viele Menschen wahrnehmbar ist. Dann zweiter Kanal, zweite Kapazität betroffen, Hörbehinderung. Entschuldigung. Es ist auch wieder ein Kontinuum von perfekt hörend bis gar nichts mehr hörend. Oder? Heißt, informatives Audio kann nicht wahrgenommen werden und oder nicht oder nur erschwert wahrgenommen werden. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv. Häufig denkt man da, okay, die hören es zwar nicht, aber die sehen es ja, die können es ja lesen. Aber Achtung, diese Buchstaben, die ich da auf dem Slide habe, die entsprechen einzelnen Lauten. Und wenn man die Laute von Geburt an nie gehört hat, dann hat man große Mühe, diese Schriftsprache gut zu erlernen. Deshalb ist das Schriftsprachniveau von diesen Menschen durchschnittlich sehr tief. Da spricht man dann von, die brauchen leichte Sprache oder einfache Sprache, damit das verstanden werden kann, weil die Muttersprache ist eben Gebärdensprache. Typische Waren ist klar, informatives Audio in einem Video drin, kann nicht wahrgenommen werden, wenn keine Untertitelung da ist und eben, wenn Sprache zu komplex ist. Beispiel hier, das kann man automatisiert untertiteln lassen. Und da möchte ich ein sehr drastisches Beispiel zeigen, wie stark das schiefgehen kann. Oder? Wir reden alle ständig über KI und was einem das alles übernehmen kann und so weiter. Korrekte Untertitelung heißt eben, man muss aufpassen, ob die automatisiert erstellten Untertitel dann wirklich richtig sind. Wir haben da vor nicht allzu langer Zeit von einem kantonalen Sportamt eine Website geprüft zu Jugendsportangeboten und die haben dann Dialekt gesprochen im Video und die haben das Wort Berotungsleistige gebraucht und aus Berotungsleistige wurde dann bei der automatischen Untertitelung Erotiksleistungen. Und die wussten das nicht, die haben das nie geprüft. Wo wir sie informiert haben, haben sie es dann sehr schnell nachkorrigiert. Aber das zeigt auf, wie schlimm das werden kann, wenn man solchen automatisierten Tools ungeprüft die Verantwortung überlässt. Bei motorischen Behinderungen können unterschiedliche Körperregionen betroffen sein. Meistens geht es aber im Zusammenhang mit digitaler Barrierefreiheit darum, dass es Leute sind, die nicht ein Zeigegerät brauchen können. Also eine Maus oder ein Touchpad, weil sie zum Beispiel ein Zittern haben. Und dann, oder Gliedmaßen nicht mehr haben und so weiter. Dann geht das meistens über die Tastaturschnittstelle und deshalb ist Tastaturbedienbarkeit eine Grundanforderung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann sieht so ein Mensch vielleicht, der sieht noch, perfekt, nimmt wahr, da hat es interaktive Elemente, Bedienelemente, aber da kann sie nicht erreichen. Und das ist dann eine ganz klare Barriere. Oder auch wenn der Fokus nicht sichtbar ist. Also wenn man mit Tabulator durch eine Website geht und man sieht den Fokus nicht, weiß man auch nicht, was man dann tut, wenn man mit Enter das auslöst. Ich habe hier auf dem Slide einen Tetraplegiker, Person mit Tetraplegie. Derjenige nutzt jetzt mit dem Zeigegerät eigentlich Mundmaus, kann seinen Kopf bewegen, nutzt den Rechner. Und es ist natürlich bei ihm so, gerade weil er so eine starke körperliche Einschränkung hat und nicht so gleichermaßen wie andere Menschen dann rausgehen kann, einkaufen gehen und so weiter, sich informieren kann, ist der digitale Kanal natürlich für ihn umso wichtiger. Also wenn ich einen Behördengang mache, ja, aufs Kreisbüro muss, ist das vielleicht mühsam, unbequem, aber für eine betroffene Person mit einer Behinderung ist das ungleich schwieriger und ungleich hilfreicher, wenn es dann eben digital funktioniert für sie. Beispiel hier, eine Website, die das gut umsetzt, der Schweizerischen Post, wo man sieht, wenn ich da mit dem Tabulator durchgehe, dann ist der Fokus immer gut sichtbar. Ich weiß, wo ich bin, ich habe Orientierung darauf. Genau. Vierte Gruppe noch erwähnt, kognitiv-neurologische Behinderungen, ist ein bisschen multidimensional, kann verschiedene Dinge umfassen, Aufmerksamkeitsstörungen, Lernschwierigkeiten, Epilepsie. Da gibt es auch dann Barrieren, wie zum Beispiel, wenn was dauerhaft animiert ist auf einer Website. Deshalb blenden ja auch die meisten mit Adblockern, die ständig Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollende Werbung aus, oder? Aber wenn das dann in der Website drin ist, zum Beispiel Karussell von Bildern oder Newsmeldungen, die dann immer wieder weiterziehen, das lenkt dann so stark ab, dann kann man den Rest nicht mehr nutzen. Oder auch Instruktion, Beschriftung, Komplexität auch, da geht es darum, die Verständlichkeit einer Website. Und da gibt es auch das Nachbargebiet User Experience, Usability, Benutzerfreundlichkeit, wo das ein bisschen überlaufend ist. Beispiel hier auf dem Slide, wir haben vor einiger Zeit eine Airline, also Fluglinien-Webseite geprüft. wo dann so kleine Flugzeuge die ganze Zeit sich da bewegt haben auf dem Slide. Und das ist eine nette Spielerei, aber für jemanden, der dann eine Aufmerksamkeitsproblematik mitbringt in die Nutzungssituation, der hat dann große Mühe, die Webseite noch zu benutzen. Kurze Frage in die Runde. Wer denkt, in der Schweiz sind 0-5% von Behinderung betroffen, soll kurz die Hand heben. Wer denkt, 5-10% sind betroffen, soll die Hand heben. Wer denkt, 10-15% sind betroffen, soll die Hand heben. Jetzt haben schon fast alle die Hand gehoben. 15-20% habe ich noch nicht gesagt. Und wer denkt, über 20%? ja, man unterschätzt es meistens. Und man spricht auch davon, es gibt da viele sogenannte versteckte oder auch unsichtbare Behinderungen, also Menschen, die man nicht mit einem Blindenstock im Bahnhof sieht oder mit einem Rollstuhl. Das ist offensichtlich, das sieht man, wenn man sich da im öffentlichen Raum bewegt, aber es gibt viele Arten von Behinderung. Beim Hörgerät wird es schon schwierig, oder? Und dann gibt es noch andere Dinge, die sind noch mal schwieriger sichtbar. Also 1,7 Millionen Menschen, 22% gemäß Bundesamt für Statistik. Deutlich alterskorreliert, 18,5% bei 16- bis 64-Jährigen und 35% ab 65. Und in der Regel wird es eben unterschätzt, die Thematik. Ja, Bedeutung der Digitalisierung. Kurze Frage an dich, Mo. Du als blinder Mensch, nutzt du digitale Angebote überhaupt? Wie schaut das bei dir aus?
Gute Frage, Andreas. Ich bin ja vollblind und in meinem Fall ist es so, dass ich eigentlich tagtäglich digitale Sachen verwende. Sei es zum Beispiel am HB, dort sieht der Sehende ziemlich zügig auf dem Fahrplan, okay, der Zug Richtung Basel fährt auf dem Gleis 16 ab. Der Blinde muss in diesem Fall auf die App gehen. Das funktioniert allerdings nur, weil die App barrierefrei ist.
Also es ist SBB Mobile, wo du dann die ganzen Informationen hast. Sogar mehr, als ich im Bahnhof wahrscheinlich sehe.
Genau, und dort sieht man eben, wo das Gleis ist. Und ich kenne den Bahnhof Zürich ziemlich gut, glaube ich. Und das macht natürlich relativ praktisch. Ich weiß dann, wo ist das Gleis 16. Und ich kenne die Sektoren. Das ist eigentlich ziemlich hilfreich. Oder ein zweites Beispiel, ich habe zu Hause Smart Home Lampen. Ich brauche jetzt kein Licht, aber meine Freunde sind dann ziemlich froh um Licht. Und die Smart Home Lampen, die steuere ich dann mit Siri. Ich sage beispielsweise Wohnzimmer auf 0%. Ein drittes Beispiel vielleicht, ich habe jetzt eine relativ futuristische Brille an und das ist eine Meta-Brille und jetzt mal vom Datenschutz abgesehen, ist die ziemlich praktisch. Gestern war ich in der Stadt unterwegs und es ist so, wenn du halt läufst, sieht der Sehende relativ viel aus. Mal er sieht, dass nebendran ein Café ist zum Beispiel und das siehst du als Blinde eigentlich nicht. Du läufst und musst halt schauen, dass du nicht irgendwo hineinläufst, idealerweise. Und dann habe ich die Brille gefragt, was sie denn sieht, rechts von mir, und dann hat sie gesagt, sie sieht ein Café mit Menschen und ich nahm das Risiko dann auf und ging rein. Es hätte ja auch irgendwas sein können, was jetzt nicht passend ist. Und ich ging dann rein und ja, es war ein Café. Also das war relativ cool eigentlich. Es klingt so simpel, aber wenn man es eben nicht sieht, sind es genau diese kleinen Sachen.
Die hast du relativ neu.
Ja,
du bist noch am Austesten, was du damit zu tun
hast. Genau, seit 3 Tagen, genau.
Okay. Wie sieht es bei dir, also darf ich fragen, Finanzgeschäfte oder so, Online-Banking, ist das was du nutzt? Und das ist ja noch relativ wichtig für die Selbstständigkeit oder einfach, dass man die Finanzgeschäfte selbst regeln kann. Wie schaut das bei dir aus?
Genau, also ich verwende auch E-Banking, wobei man hier sagen muss, es gibt jetzt nicht viele barrierefreie E-Bankings. Es gibt so die zwei, drei, die man gut verwenden kann. PostFinance zum Beispiel ist jetzt meine Bank und genau.
Und da kannst du mit dem Vorleseprogramm, hörst du alles und weißt auch, was du da für Rechnungsbeträge bezahlst oder so.
Genau.
Okay. Frage, danke Timo. Frage die Runde, oder wie wichtig ist für Sie so Computer, Internet, Informations- und Kommunikationstechnologien? Ich möchte nicht eine Antwort abwarten, weil es ist eine völlig rhetorische Frage, oder? Wir nutzen das heutzutage in allen Lebensbereichen, egal ob es um Arbeit geht, ob es um Weiterbildung, Ausbildung geht. Online-Shopping, im Moment gerade aktuell, Black Friday und so weiter, Ferien buchen. Es läuft ganz, ganz vieles online. Und wenn wir am Morgen das Mobiltelefon zu Hause vergessen, dann denken wir, da fehlt was ganz, ganz Wichtiges, oder? Wichtig aber zu erwähnen ist natürlich für Menschen mit Behinderungen ist dieser Kanal nochmal wichtiger, weil häufig gibt es einfach schlichtweg keinen anderen. Ich kann in die Migros oder den Coop gehen und sehe da die Produkte und kann mich informieren, kann das Zeug lesen. Ein blinder Mensch kann das nicht. Der braucht dann immer Hilfe, aber das ist beschwerlich. Der müsste das online, nur online könnte er sich ausgiebig informieren. Oder eine Kollegin in der Stiftung, die hat eine Sprachbehinderung. Die kann nicht an den Schalter gehen bei der SBB und ein Ticket kaufen, weil die Leute verstehen sie dort nicht. Und so weiter. Und dann ist der digitale Kanal etwas, was eben ein Stück weit Behinderungen kompensieren kann, weil man jetzt entscheiden kann, wie man diesen Inhalt nutzen möchte. Also man kann Farben invertieren, man kann den Kanal wechseln aufs Audio und so weiter. Vor ein paar wenigen Jahrzehnten hat man gesagt, blinde Menschen können, das war das Chorflechter, Klavierstimmer oder Masseur werden. Inzwischen, du studierst nebenbei Jus, oder? Weil die Inhalte alle digital sind, ist das heute möglich. Und das kann umfassende Selbstständigkeit und Chancengleichheit ermöglichen, aber eben nur, wenn diese Inhalte dann korrekt umgesetzt sind, das heißt, das Digitale eben barrierefrei angeboten wird. Und wann immer wir testen, Stiftung Zugang für alle führt regelmäßig Accessibility-Studien durch. 2020 waren es Online-Shop, 2023 waren es Mobile-Apps und dann finden wir immer raus, da ist noch sehr viel Luft nach oben drin, da ist ein Viertel bis ein Fünftel kommt da barrierefrei raus, der Rest weist zum Teil sehr deutliche Probleme auf und bis zur Unbenutzbarkeit. Ja, die Frage ist jetzt aber, was heißt denn oder wann ist es Bauchgefühl, ob etwas digital barrierefrei ist oder wie schaut das aus? Und ich versuche nicht allzu technisch zu werden, aber es gibt einen Standard mit einer Liste, mit einem Katalog von ganz konkreten Anforderungen, was erfüllt sein muss. Und das ist wie so HTML, so technischere Standards vom W3C, ist eine internationale Geschichte, WCAG heißen die Web Content Accessibility Guidelines. Sind breit akzeptiert international, umfassen alle diese Behinderungsarten, die ich genannt habe, sind messbar, also wirklich konkrete Anforderungen, wo man nicht so wer weiß muss, sondern das kann man eindeutig feststellen, wenn man das Know-how hat, worauf man achten muss. Die sind stabil über die Zeit geblieben, schon lange, Jahrzehnte sogar schon, und die sind auch übertragbar auf verschiedene Technologien. Also wir testen Websites, wir testen Mobile Apps, wir testen digitale Dokumente, PDFs und so weiter. Kann man alle mit diesem Standard prüfen. Und die sind eine gute Orientierung dafür, ob ein System zugänglich ist oder eben nicht. Jetzt noch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, in der Schweiz ist es so, es gibt in der Bundesverfassung ein allgemeines Diskriminierungsverbot, das für alle Anbieter gilt, privatwirtschaftliche wie Behördenstellen. Aber um Diskriminierung geht es ja meistens nicht, wenn man ein System baut, eine Website oder so. Da passiert es, dass das bestimmte Leute ausschließt, aber das ist ja nicht beabsichtigt, in der Regel, sage ich mal. Deshalb kommt das nicht zum Tragen, weil diese Intention da fehlt. Ein bisschen konkreter wird es mit dem BEHIG, dem Behindertengleichstellungsgesetz, das ist ja 2004 der Schweiz. Schafft aber immer noch erst so ein bisschen Rahmenbedingungen für erleichterte gesellschaftliche Teilnahme und wirklich konkret, ausreichend konkret, sehr genau konkret wird es dann mit dem E-Government-Standard, diesem sogenannten ECH 959 für Bund, Kantone, Gemeinden. Das ist der Accessibility Standard in der Schweiz, also die Schweiz hat einen und der verweist aber, das hat keinen eigenen Katalog von Anforderungen drin, sondern der verweist wiederum auf diese WCAG, den internationalen Standard. Also, das heißt auch internationale Konzerne, wir haben zum Teil als Kunden solche, die einen Online-Shop haben, den sie in der Schweiz betreiben, aber auch in den USA oder in Europa, die haben die gleichen Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Die haben in der Schweiz weniger Klagen am Hals, da wird es weniger eingefordert, als die haben zum Teil in Amerika dann Klagen am Hals. Ja, aber es sind die gleichen Anforderungen. WCAG wiederum. Die eben dieser Bundesstandard fordert. Aber das heißt, für die Privatwirtschaft derzeit gibt es keine konkrete Anforderungen, was da eingehalten werden muss. Und das geht auch noch so weit, dass Inhalte von zentralen Lebensbereichen, also über die WCAG hinaus, über diese Anforderungen sogar in Gebärdensprache und leichter Sprache angeboten werden muss. UNO-Behindertenrechtskonvention hat die Schweiz ratifiziert, gibt internationale ein bisschen Verpflichtung rein ins Thema, bläst aber ins gleiche Horn, geht um die gleichen Themen. Jetzt Ausblick noch, rechtliche Rahmenbedingungen, was geht denn? In der EU inzwischen ist es strenger. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat, da gibt es diesen European Accessibility Act, der war viel in den Medien auch in den letzten Monaten, weil seit Mitte 25, seit Juni schon, sind dort digital barrierefreie Systeme gefordert, auch von der privatwirtschaftlichen Anbietern. Und in der Schweiz geht es genau in diese Richtung. Die Schweiz ist ein bisschen, braucht noch ein bisschen länger dafür, aber der parlamentarische Prozess läuft mit der Teilrevision des BHICS, sodass wir ab 27 auch verpflichtende Anforderungen haben für Privatwirtschaft. Wo dann Telcos, wo dann Online-Services und so weiter, Banken, entsprechend auch in die Pflicht genommen werden. Okay. Dann kurz zusammengefasst, ja, Menschen mit Behinderung sind keine homogene Gruppe, haben ganz unterschiedliche Einschränkungen und unterschiedliche Nutzungsarten dann auch, sind zahlenmäßig relevant. Es gibt einen Standard, es gibt einen Katalog von Anforderungen, die WCAG für digitale Barrierefreiheit und in der Schweiz ist Verbindlichkeit für Behördenangebote bereits Realität, aber für Private kommt es bald auch. Und die Bedeutung ist für betroffene Menschen aber zentral, gerade weil mit einer Behinderung der digitale Kanal eben nochmal wichtiger wird. Ja, Mo, dann würde ich gern
dir
das Wort übergeben. Jetzt brauchen wir aber einen Rechnerwechsel, gell?
Genau, das wäre noch gut.
Muss ich kurz meinen Rechner da wegnehmen und das HDMI-Kabel dir geben.
Okay. Wie hört man was? Das sind gute Voraussetzungen. Jetzt seht ihr vermutlich was, aber ihr hört nichts, oder? Ihr seht was?
Nein.
Jetzt?
Ja.
Das Problem, dass der Ton...
Aber jetzt hört man nichts mehr.
Und hast du schon von Andreas? Hast du da die Sound? Nee,
natürlich weg. Kannst du jetzt nicht mehr, weil du hörst ja nichts. Hörst genau. Sound. Ja. Und dort. Ja.
Wo ist jetzt gerade?
Lautsprecher oder...
Das andere HDMI.
Nein.
Stecke ich das mal raus?
So. Also du brauchst beides, oder? Ja.
Warte.
Aha.
Jetzt hört ihr, was meint
das? Jetzt kannst du noch das Ding zu dialogen.
Genau. Ja, okay, es rauscht jetzt sehr. Was? Es rauscht jetzt stark, ich hoffe, man versteht es trotzdem. Bevor wir jetzt reinspringen, benötigen wir ganz wenig Theorie zum Screenreader. Eben der Screenreader ist die Software, die den Content vorliest auf dem Screen. Wie funktioniert der? Also man hat keine Maus, sondern man steuert ihn hauptsächlich durch die Tastatur. Wenn ich jetzt auf einer Seite bin, wie jetzt hier, kann ich mittels Shortcuts, Tastenkürzel, durch die Seite springen. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Taste H drücke, dann springt der Screen wieder zur nächsten Heading. Oder wenn ich T drücke, dann springt er zur nächsten Tabelle. Das funktioniert nur dann, wenn diese Sachen semantisch da sind. Semantik ist quasi das, was ihr im Word als Formatvorlage nennt. Genau, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Die Geschwindigkeit ist vielleicht ein wenig zu schnell. Das sehen wir gerade auch an. Es rauscht jetzt sehr viel, das ist
109, 62, 99, 53, 200, 101, 55%, 91, 46%, 41, 0%.
Vielleicht ein wenig schneller.
51, so. Eingabe, Konto aus, Konto aus.
So, jetzt haben wir es. Genau. Jetzt drücke ich einfach H einige Male.
Konto aus, Schnellnavigation, Überschrift, Ebene 2, unsere Bereiche, Überschrift, Ebene 2. Hauptsee befinden Kontoauszug, Steuerauszug und Zinsabschluss, Überschrift Ebene 1.
Das sieht man visuell hoffentlich, und was man hier direkt sieht, ihr seht, dass das relativ groß ist visuell, und das wird dem Screenreader jetzt auch mitgegeben quasi. Der Screenreader sagt mir:
So, Kontoauszug, Steuerauszug und Zinsabschluss, Überschrift Ebene 1.
Überschrift, ich weiß, das ist ein Titel. Ich weiß, es ist vermutlich ziemlich groß, weil er mir vorliest. Level 1, wenn wir jetzt weitergehen.
Dokumente selbstständig herunterladen, Überschrift Ebene 2.
Es ist visuell vermutlich noch kleiner. Warum weiß ich das, weil er mir sagt, Ebene 2. Wenn wir jetzt weitergehen.
Kontoauszug herunterladen, Überschrift Ebene 3.
Ist jetzt noch kleiner, und ich weiß jetzt auch, dass das zum Beispiel zu diesem Untertitel gehört.
Dokumente selbstständig herunterladen, Überschrift Ebene 2.
Warum weiß man das? Weil die Struktur hier ziemlich gut ist, und die BCAG verlangt eine sehr gute Struktur, damit man eben weiß, wo es startet. Weil der Screenreader, der ist wirklich punktfixiert. Als Sehende seht ihr ziemlich viel aufs Mal, aber der Screenreader sieht wirklich nur diesen Punkt. Eben diese Heading hier.
Überschrift Ebene 2, Dokumente selbstständig herunterladen.
Das unten Text ist, das sieht ihr eigentlich nicht. Deswegen ist die Struktur so wichtig. Wenn wir jetzt weitergehen und uns die Seite
hier. Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkungen der Covid.
Wenn wir hier gehen und wir springen direkt. Heading.
Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkungen der Covid-19-Impfstoffe in der Schweiz, Überschrift Ebene 1.
Überschrift Ebene 1, das ging nämlich soweit gut. Wenn wir jetzt weitergehen.
5. Juli 2024, Überschrift Ebene 5.
So, und wir hören, wir springen von 1 auf 5. Und weil ja das Screenreader Punkt fixiert ist, stelle ich mir jetzt die Frage, habe ich Content verloren, was ja eigentlich jetzt nicht der Fall ist. Hier ist einfach eine schlechte Struktur. Wenn wir jetzt weitergehen.
Geschlechts- und Altersunterschiede, Überschrift Ebene 3.
So 1, 5, 3, schöne Primzahlen. Aber es ist so, die Struktur ist hier eigentlich komplett unbrauchbar. Kommen wir zu einem weiteren Thema, Listen. Das ist auch so ein Klassiker, Listen.
Verdachtsangebote für Privatkunden senkrechter Strich AXA an.
Moment.
Angebote. Verdachts. Titel ist ETH.
Genau, hier, okay. ETH. Verdachts. Ist nicht geladen aus irgendwelchen Gründen, da musst du nochmal.
Navigationsverdachtsangebote.
Okay. Spannend, okay. Wait,
STRGT. C. CA. ETH.
Ja, jetzt haben wir es geschafft, genau.
ETH.
Jetzt gehen wir doch einfach direkt ins Hauptmenü.
Ja, Hauptnavigation.
Spannend ist Folgendes. Visuell seht ihr, dass das Hauptmenü schön gruppiert ist. Ihr wisst auch, wo es beginnt. Hier liest uns der Screenreader jetzt Folgendes vor.
Liste mit 7 Einträgen.
Liste mit 7
Einträgen. Liste. Über Liste mit 7 Einträgen.
Und jetzt weiß ich, dass das zusammengehört. Ich weiß, es ist eine Liste mit 7 Punkten und nicht 100 Punkte. Man hat eine Vorstellung, obwohl eben der Screenreader punktfixiert ist, ist die Semantik hier ziemlich gut. Wenn wir jetzt, mal gucken, ob wir die Seite wieder finden.
DGT. ETH.
Okay.
Konto abfällt. Okay. Verdachtsmeldung, Angebote für.
Hier, genau. Mit auf dieser Seite gehen.
Angewohnen und Eigentum, Überschrift, Ebene 2.
Wohnen und Eigentum.
Linkhaftpflichtversicherung, Linkaushaltsversicherung, Linkaushaltsversicherung.
Was fällt uns hier direkt auf? Also ich behaupte, visuell gibt es da schon eine Gruppierung, aber die ist semantisch nicht gegeben. Ich weiß jetzt nicht, sind es 5 Links oder sind es 100 Links? Kommen wir zu Grafiken.
News und
Grafiken ist auch so ein Klassiker. Wir gehen direkt zu den News hier.
Neonavigation. Elektrolyse löst eines der kostenaltlasten Probleme. Überschrift Ebene 3 Link.
Das klingt gut, oder Heading?
Link Kategorie Chemie. Forschende der ETH Zürich haben ein.
Stopp den schnell. Wir gehen zur. Nächsten News.
Weltkleinste Leuchtdiode fabriziert, Überschrift Ebene 3 Link Kategorie Chemie. 24. November 2025, Überschrift Ebene 3 Link Bildung stärkt die Demokratie.
Wir gehen weiter.
Link Kategorie Veranstaltungen 22.
So, was fällt uns hier direkt auf? Jeder Newsbeitrag hat, also visuell sieht man zu jedem Beitrag, Bilder, die gibt es Screenreader jetzt nicht aus, weil die WCAG sagt uns eigentlich Bilder, die nur visuell, die nur da sind, damit es schöner wird, die muss man verstecken und das ist hier ziemlich gut gelöst. Wenn wir jetzt weitergehen,
Startseite.
Baden-Württemberg haben wir auch eine Seite.
Artikel, Kabinettssitzung.
Und ich weiß nicht, ob man das gut sieht, das ist immer so ein Problem mit dem Scroll-Zustand, aber vielleicht. Sieht man das hier?
Bericht aus dem Kabinett vom 25. November 2025, Überschrift Ebene 3, Kabinettssitzung in der Villa Reitzenstein. Bericht aus dem Kabinett vom Kabinettssitzung in der Villa Reitzenstein in Stuttgart, Grafik.
Wenn wir jetzt zurückgehen.
Gemeinsam die Autozukunft gestalten, Überschrift Ebene 3.
Heading hören wir.
Blick in den Konferenzraum während des Top-Level-Meetings des Strategiedialogs Automobilwirtschaft BW. Link mehr Grafik.
Also wir hören sehr viel. Hier haben wir eigentlich so ein klassisches Problem. Diese Bilder sind eigentlich dekorativ. Eigentlich sollten die versteckt werden vom Screenreader. Wir gehen weiter.
Zürcher Kanton.
Das ist auch so ein Klassiker und zwar haben wir hier Logos von Social Media Accounts.
Jetzt Liste mit 6 Einträgen, Grafik.
Wir hören jetzt mal, was das Screen uns hier vorliest.
Zürcher Kantonalbank, wir sind die Link Grafik Company ZKBCH. Link Grafik EZKB. Link Grafik User Zürcher Kantonalbank. Link Grafik User Zuer Link Grafik ZKB unterstrich CA Prozent 20.
So, wir hören sehr viel. Was würde jetzt passieren, wenn ich den Screen schreibe?
Leertaste Bildschirm Blickschutz ein.
Würdet ihr aufgrund des Screen, aufgrund des Screenreaders wissen, wohin die Links führen.
Link Grafik User Zuerkehr Kantonalbank.
Eigentlich nicht, oder?
Leertaste. Bildschirm und Blickschutz aus.
Jetzt seht ihr wieder hoffentlich was. Genau, also wir haben hier verlinkte Grafiken, Instagram, YouTube vermutlich, Facebook. Ich müsste jetzt jeden Link anwählen und schauen, wohin der führt. Um zu schauen, also um zu verstehen, dass es eben jetzt Instagram ist und nicht YouTube. Das ist eigentlich ziemlich schlecht gelöst hier. Wenn wir jetzt weitergehen, wir kommen zu Formularen, das ist auch so ein Klassiker, und zwar Formulare. Wir gehen direkt in das Formular rein.
Formular Schritt 2, Kontakt derzeit aktiv, Schalter.
Man sieht den Schritt 2, der ist aktuell aktiv.
Meine Kontaktdaten, Gruppe, Herr Auswahlschalter aktiviert, 2 von 3, Anrede.
Visuell sind das Radio-Buttons, sagen wir dem. Wir hören den aktiven Status, wir hören das Label.
Neutrale Anrede, Auswahlschalter aktiviert, 3 von 3. Frau Auswahlschalter, Herr.
Wir gehen, genau. Wenn wir jetzt
Vorname
das Feld reingehen, zum Beispiel Vorname.
Vorname, Pflichtfeld, Eingabefeld, erforderlich, leer.
Hören wir hier auch, es handelt sich um ein Feld, weil der Screen uns sagt, Eingabefeld. Wir hören auch das Label, in dem Fall Vorname. Ich sehe jetzt hier mehr als ihr, weil der Blinde sieht hier, es ist ein Pflichtfeld. Das sieht man visuell, glaube ich, nicht.
Nachname, Pflichtfeld, Eingabefeld, erforderlich, leer.
Gut, dann gehen wir zu einer anderen
Formular. Ein Konto erstellen.
Online-Shop ist das hier und wir probieren mal hier reinzugehen.
Leertaste, Formular, Eingabefeld, Leertaste.
Mal schauen, was euch direkt
auf. Eingabefeld, leer, Pflichtfeld.
Sieht man die Seite nicht mehr. Was ist das? Ja, ich weiß nicht, das ist ausgeblendet. Visuell ist es verschwunden gerade.
TTF Eingabe.
Also, sieht die Seite, sieht nur noch die Suche.
Ein Konto erstellt.
Ja, jetzt sieht man es wieder.
Eingabefeld leer.
Okay, ja.
Eingabefeld leer, Pflicht.
Hält uns auf.
Eingabefeld leer, Pflichtfeld hat Pop-up. Eingabefeld hat Pop-up, leer, TTMMJJJ, Eingabefeld, leer.
Ich weiß, es handelt sich um ein Eingabefeld, das wissen wir mal. Wir wissen tatsächlich auch, dass es ein Pflichtfeld ist, das wissen wir auch. Was uns allerdings hier fehlt, ist eigentlich die wichtigste Info, was sollen wir jetzt reinschreiben.
Das heißt, du sparst Geld bei Black Friday Verkäufen.
Ja, genau. Dann kommen wir zu einem letzten
das Online-
Beispiel. Ein Klassiker ist häufig, weil ja der Screenreader punktfixiert ist, sind so Live-Messages nicht gut verfügbar. Oft mal gucken, wie es hier funktioniert.
Das von kombiniertes Eingabe-Leertaste.
Ich gebe jetzt mal etwas ein.
10 Ergebnisse.
10 Ergebnisse. Obwohl ich im Feld bin, wird dem Screenreader eigentlich sofort gesagt, hey, es gibt 10 Vorschläge. Das haben sie hier ziemlich gut
gesehen. Listenfeld, aktueller Standort.
Genau, und wenn wir jetzt zu einem weiteren Online-Shop gehen.
Digit E, leer.
Probieren wir mal was. K,
leer.
O, E, und ich glaube, ihr seht jetzt schon Beispiele, oder? Und die werden, also mir wird jetzt nicht gesagt, ob es Beispiele gibt. Ich muss jetzt Kopfhörer komplett ausschreiben. Hält mich zwar fit, aber das wollen wir eigentlich hier nicht in diesem Case. Genau. Ja, dann gebe ich wieder Andreas.
Danke dir. Beziehungsweise
Nico.
Ich habe noch ein Endslide. Genau. Von uns, danke dir mal.
Ah, sorry. Ich muss zumachen. jetzt.
Okay. Oh. Jetzt wird genau das nicht mehr gezeigt, was ich eigentlich... Ja, genau. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierher. Und dann übergebe ich eigentlich schon wieder.
Super, ich versuche es mal mit dem. Ich hoffe, ihr hört mich und versteht mich, auch mit dem Handmikrofon. Genau, vielen Dank, Andreas und Mo. Es war ein sehr, sehr spannender Beitrag und Vortrag. Technisch ein bisschen herausfordernd, aber ich denke, wir, die es uns gewöhnt sind, dass technisch immer alles funktioniert, ist auch mal ja, ein bisschen interessant, auf der anderen Seite zu stehen. Genau. Dann würden wir jetzt zum Diskussionsteil übergehen. Ich würde mich dann auch noch kurz hinsetzen zu euch. So. Uiuiuiui. So. Cool. Eben vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Das war unglaublich spannend und das hat mich, das war auch für mich sehr augenöffnend. Dann habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, natürlich. Also 25 Jahre gibt es Zugang für alle schon. Das ist im Internetbereich eine sehr, sehr lange Zeit tatsächlich. Was denkst du, war oder ist die größte Veränderung? Also hat sich das Bewusstsein für Accessibility verändert in den letzten 25 Jahren? Wurde es wichtiger, weniger wichtig? Wie ist so die Resonanz deiner Meinung nach?
Ja gut, ich weiß nicht, ob ich die Frage direkt an dich mache weiter, aber also ich bin seit 13 Jahren bei der Stiftung Zugang für alle, oder? Und ich habe vorher im Thema Usability gearbeitet und hatte da bei einer Telco, also damals Bluewin und Swisscom, einzelne Berührungspunkte, habe da aber festgestellt, dass digitale Barrierefreiheit, selbst wenn das mal kurz als Idee gebracht worden ist, relativ schnell aus dem Projekt rausgeschmissen wurde. Man hat gesagt, ist zu aufwendig, ist zu teuer, weiß nicht was, wollte man nicht tun. Und irgendwann habe ich dann selbst ins Feld gewechselt und dann haben wir immer gedacht, okay, jetzt kommt es dann langsam, jetzt wird dann die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam, aber es ging dann nochmal länger, also es braucht einen sehr, sehr langen Atem. Inzwischen stelle ich, also jetzt in den letzten wenigen Jahren, stelle ich aber fest, dass sehr viel mehr Medienpräsenz fürs Thema da ist. Also wenn ich SRF oder andere Kanäle lese, das kommt mehr und mehr. Klar trifft man immer noch Leute an, die haben davon noch nichts gehört, aber also so langsam nimmt es zu, jetzt auch mit der zusätzlichen dem Regulierungsdruck, das gesetzlich, dass es vorwärts geht. Von dem her, ja, also jetzt geht langsam wirklich etwas. Lange hat man gedacht, dass etwas geht, aber ja. Aber Mo, also ich denke, du als direkt Betroffener, wie würdest du das einschätzen?
Ich würde dir beipflichten und vielleicht nur ein Beispiel schnell ergänzen. Und zwar Netflix zum Beispiel oder Disney Plus, die haben bei vielen neuen Filmen eine Audiofassung. Das heißt, der Film läuft dann und zwischen den Pausen wird dann gesagt, was passiert. Zum Beispiel, jemand sitzt auf dem Sofa und trinkt gerade Wein. Und das war vor 10 Jahren eigentlich überhaupt kein Thema. Und ich merke schon, dass es in den letzten, ich würde sagen so 6-7 Jahren immer mehr wird, was ja an sich schon ziemlich cool ist.
Also Audiodeskriptionen, gell? Ja. Dass du die Handlung auch, das was visuell vermittelt wird, auch auditiv mitkriegst.
Ja. Ja, sehr cool. Wie du auch schön erwähnt hast, Andreas, ist die Digitalisierung zugleich Chance wie auch Herausforderung für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Vielleicht gerade zu Thema Chancen, diese Meta-Brille, die du da trägst, Mo, das interessiert natürlich super fest. Ich denke, mit KI kann man da wunderbar neue Dimensionen eröffnen, neue Wege eröffnen. Die KI kann da sehr stark auch helfen. Dennoch treibt mich ein bisschen die Frage um, wie stark vertraust du denn dieser Technologie?
Also ich vertraue blind. Nein, also es ist natürlich schon so, man weiß natürlich, welche AI, sagen wir, nicht so gut ist, das weiß man mit, also wenn man sich mit dem befasst. Und ich weiß halt zum Beispiel, also bei vieles, was mir die Brille jetzt erzählt, vor allem Meta, das ist einfach Blödsinn, muss man auch sagen. Das stimmt halt einfach so nicht. Aber da gibt es Momente, wo ich dann finde, doch, das hat gut funktioniert. Und man muss hier aber auch erwähnen, egal, wir sind jetzt nur zu Beginn dieser Reise. Ich glaube, für Blinde wird diese Sache in Zukunft einen riesen Mehrwert haben.
Also Bilderkennung, die dir die fehlenden visuellen Informationen quasi ein Stück weit ein bisschen nicht ersetzt, aber zumindest die Information dann interpretiert und gibt.
Ja. Genau. Meine Vorstellung ist ja, dass die AI und die Brille irgendwann mal so gut sind, dass man in ein Center geht, dir die Brille halt dann auch sagt, ja, der Globus ist dort vorne, wenn du links abbiegst und so. Und ich glaube, das ist dann wirklich das ist dann ein riesen Mehrwert, weil du halt dann viel du kannst halt dann spontan irgendwo quasi hingehen, oder?
Und ich meine, dieselben Dinge gibt es natürlich auch für andere Behinderungsarten, oder? Also wenn wir haben viele mit Kunden, auch viele Telcos, also wir fahren, früher sind wir noch viel mehr rumgereist, inzwischen seit Covid, oder? Machen wir dann Telcos ab. Und ich meine, dann kann man auch einstellen, dass man automatisch untertiteln lässt, was die Leute reden. Oder? Und wenn jemand nicht so gut hört, gehörlos ist und so weiter, da gibt es schon ein Riesenpotenzial von Hilfestellungen durch KI, die deutlich besser und besser wird. Ich meine, du hast vorher gesagt, du redest mit der Brille. Also schon nur da die Spracherkennung. Weil du bist ja nicht an einer Tastatur, wenn du rumläufst. Also musst du der Brille sagen, sie soll dir jetzt erklären, was da Weihnachtsmarkt, was es genau da gibt oder so, und genau.
Weil man merkt schon, also wenn du das so machst auf der Straße, denken die Leute, du spinnst.
Das spricht mit dir selber.
Genau, also das habe ich auch letztens festgestellt, also ja.
Ja. Und sie versteht dich, glaube ich, auch nicht immer, aber nein. Ja, gut.
Das ist, ja. Versteht die Schweizerdeutsch, die Brille?
Nein.
Ja, okay. Cool, vielleicht noch eine Frage auch an dich, Andreas, du hast auch schon Usability und User Experience Design erwähnt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meiner Erfahrung ist das immer so ein bisschen fast schon ein antagonistisches Spiel zwischen User Experience und fantastischen Animationen auf Webseiten und großen Videos und Flash und was es auch immer alles gibt, und dann eben auf der anderen Seite dann doch die Accessibility, eben auch für farbenblinde, lesbare Webseiten, dass nicht alles in Knall-Neon-Farben daherkommt zum Beispiel. Ist das ein Gebiet, das sich wirklich antagonistisch ist, oder nähert sich das an, oder ist das, was ist so deine Meinung dazu?
Ja gut, die Frage ist jetzt ein bisschen, was man da in Widerspruch bringt oder sieht, oder zum Teil sind es auch Vorurteile, dass Leute denken, hey, eine barrierefreie Website kann nur noch schwarz-weiß daherkommen, Riesenschrift und langweilig sein und so, aber das stimmt einfach gar nicht. Also das war vor ein paar Jahren hatten wir immer wieder so Diskussionen, wo dann Designer, Designerinnen sich gesperrt haben und gesagt haben, möchte das nicht, ich möchte mich da ausleben. Die waren sich aber nicht bewusst, dass dann ganz, ganz viele Leute Mühe haben, weil ich meine, Kontraste ist jetzt etwas, da haben junge Adäugige, wenn sie mobil nutzen, oder? Auf dem Tablet oder Mobile, draußen im Sonnenlicht, haben sie auch Mühe damit, wenn Kontraste schlecht sind. Das heißt, das betrifft dann alle. Nur der Designer, der im Büro sitzt, bei idealen Lichtverhältnissen auf einem super Retina, weiß nicht was, Display, oder? Also das sind die Leute dann zum Teil von den Nutzern, und jetzt nicht nur von den Nutzer, Nutzerinnen mit Einschränkungen, mit Behinderungen, sondern von den Nutzern generell, einfach zu weit weg, als dass sie das wirklich dann benutzerfreundlich gestalten. Und in ganz, ganz vielen Aspekten sind Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit für alle sehr deckungsgleich und unterstützen sich. Also besser barrierefreie Websites sind häufig eben auch besser benutzbar für alle Nutzer, Nutzerinnen. Und deshalb, also da habe ich schon Fortschritte inzwischen gesehen, dass auch Designer das eher als Herausforderung dann sehen. Okay, ich habe da gewisse Begrenzungen, ja, ich kann halt nicht ganz, ganz schlechte Kontraste oder so nutzen, aber die haben akzeptiert, dass es darum geht, dass die Inhalte eben überhaupt wahrgenommen werden können von möglichst vielen, oder? Und die Leute zu erreichen, das muss ja eigentlich das wichtigste Ziel sein. Sich da auszuleben beim Design ist, ja, es kommt darauf an, wo, oder? In Kunstbereichen, aber ich meine, bei Gebäuden und so weiter hat man ja auch manchmal, wenn sich ein Architekt so auslebt, dass dann die Leute, die in den Gebäuden wohnen, einfach nicht mehr besonders glücklich sind, dann ist ja auch das Ziel da nicht erreicht, oder? Und ich glaube, die Akzeptanz, professioneller zu werden im digitalen Bereich, die hat schon deutlich zugenommen, weil es ist ja schon so, ich meine, Gebäude bauen Menschen seit ewig lang, oder? Und jetzt sind wir in den letzten Jahrzehnten plötzlich ins Digitale reingestolpert. Und wir alle erstellen digitale Inhalte, oder? Also das ist nicht so wie Autobauen tun ja nur die Spezialisten Know-how haben, oder? Aber digitale Contents erstellen wir alle. Ob es eine Einladung ist für einen Seniorenabend oder ob es ein Flyer ist für die Jugendparty. Die ganze Zeit, alle, auf Social Media, überall, oder? Und wir haben, die wenigsten haben da Kurse und weiß nicht was, wie man das professionell macht. Sondern wir sind reingestellt, wir tun es dann einfach auf die eine oder andere Art und Weise. Und jetzt findet schon so ein bisschen eine Professionalisierung, denke ich, auch statt. Zumindest bei den Anbietern von Websites und so weiter, weil es gibt schon bessere und geeignetere und weniger geeignete Wege, die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Menschen mit Behinderung, dann zu erreichen.
Mhm. Ihr habt vorhin gerade die SBB eigentlich als positives Beispiel hervorgehoben, aber jetzt im UX-Bereich, oder, die arbeiten ja stark auch mit der Farbe Rot. Was ja nicht unbedingt so gut ist, rot-weiß im Kontrast. Haben es sie auch visuell gut gemacht oder ist es einfach für den Screenreader gut?
Nein, sie haben auch visuell, also sie haben doch beim Rot auch geschaut, dass das, selbst das Rot, wenn sie Fehlermeldungen bringen oder so, dass die genug Kontrast haben zum weißen Hintergrund. Ich meine, ob man dann Rot gern hat, ist letztlich Geschmackssache, aber darum geht es ja auch nicht, oder? Sondern ist es ausreichend wahrnehmbar von den Helligkeitsunterschieden. Und die SBB hat dort, ich glaube, wann war das, 2019 oder nee, 17, 18, irgendwann war ein Relaunch, also Neulancierung der Website sbb.ch. Und das lief zuerst nicht ganz so grandios dort. Und die haben dann quasi den Turnaround geschafft, weil sie gemerkt haben, okay, wir haben bei digitaler Barrierefreiheit ein Thema. Und dann haben sie da deutlich sich verbessert. Und inzwischen, ja, eben du sagst, Mobile App oder Mo, das Zeug, die sind wirklich gut umgesetzt. Und das Unternehmen, die Organisation schaut da auch drauf. Aber das braucht manchmal so, ja, entweder eine Medienschelte, ich weiß nicht, was es braucht manchmal, dass man merkt, hey, das ist auch, kann auch rufschädigend sein, oder wenn man da nicht drauf schaut.
Super, vielen Dank. Dann vielleicht, du hast vorhin die digitale Content-Erstellung erwähnt. Mo, kannst du Social Media nutzen?
Ja, tatsächlich, also Instagram, Facebook, YouTube, whatever, die sind eigentlich ziemlich barrierefrei. Dort ist es halt schon so, Instagram zum Beispiel, das ist ja sehr bildlastig und dort ist es so, dass deren KI mittlerweile brauchbare Bilder Beschreibungen mitgibt, weil die wenigsten denken daran. Und dann weiß ich eben, dass die jetzt am Strand waren zum Beispiel. Das funktioniert mittlerweile ziemlich gut, tatsächlich, ja.
Spannend, dass das eine KI macht, die da Bildbeschriebe erstellt von Bildern, die Menschen da bei Social Media hochladen. Das ist auch ein Anwendungsfall von KI, der mir bis anhin nicht bewusst war.
Vielleicht, es ist halt, man könnt es selber reintun. Also wenn ihr jetzt ein Bild postet, gibt es, aber es ist relativ versteckt, gibt es die Option Alt-Text hinzufügen, so heißt sie, glaube ich. Dort könnte man das Bild mit Worten beschreiben und dann sieht das jetzt nur der Screen wieder.
Du sagst immer, sieht das nur der Screen wieder. In der Sprache drin sprichst du dann schon immer von sehen, genau. Aber du hörst
mich
das.
Gut integriert quasi.
Genau. Genau. Aber ich meine, wenn man einen Text oder wenn man einen PDF erstellt oder in einem Word drin oder so, da kann man auch mit Rechtsklick dann, also dann gibt es in dem Menü drin Alternativtext und dann kann man das reinschreiben, oder? Aber das denkt man halt häufig nicht dran, wenn man nicht entsprechend sensibilisiert ist. Ja.
Genau. Absolut. Vielleicht noch eine Frage aus Interesse. Wie oft kommt es noch vor, dass du auf einer Webseite ein Bild siehst oder hörst, dass dann einfach noch diese Screenshot 00012 3 oder so Beschriftung drauf hat? Kommt das noch vor oder ist das schon?
Auch schon. 25 kommt es noch.
Also auch im Jahr 2025 haben Content Manager noch Screenshots sehen.
Dass der Dateiname dann zum Teil ausgegeben wird, der nur noch Zahlensalat ist oder so. Ja, genau, das hast du. Also, ja.
Final.
Ich hatte tatsächlich vor einigen Wochen ein sehr witziges Beispiel. Da war ich auf einem Bild und dort wurde mir der Pfad angesagt. Ich wusste, wie die Person dann heißt, weil es wurde dann gesagt, Christian Beck sagt bla bla bla. Das war noch interessanter.
Kann eigentlich auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle sein, oder? Da sich diese Bildunterschriften vorlesen zu lassen, dann ist da vielleicht noch irgendwelche spannende Informationen drin, die man nutzen kann. Gut, dann vielleicht habt ihr aus dem Publikum eine Frage an Andreas oder Mo?
Ja, danke vielmal für diese spannenden Vorträge. Ich stelle gerne eine Frage an Mo und gerne eine Frage an Andreas. Und die Frage an Mo, wenn du oder sie Lebensmittel bestellen, zum Beispiel im Coop, ist das möglich, dass man langsam in eine Routine kommt und das machen kann? Weil ich doch denke, man hört sehr viele Meta-Informationen. Ist es möglich, dass man das routiniert im Alltag nützen kann? Und vielleicht meine Frage an Andreas. In der EU gibt es ja Bestrebungen im Moment, den Datenschutz und diverse Vorgaben, KI-Act und so weiter zu schleifen. Ist denn das so, dass dieser Standard, der da erwähnt worden ist, dass der eine Chance hat, für die Privatwirtschaft verbindlich zu sein? Oder wird er jetzt unter Bürokratieabbau auch gerade geschliffen?
Ich starte mal mit meiner Frage. Also Coop und Migros sind mittlerweile ziemlich gut sogar tatsächlich. Man kann dort problemlos Sachen bestellen. Und natürlich liest der Screen wieder sehr viel vor. Und allerdings ist es ja so, Wenn du quasi auf den Screen schaust, dann siehst du ja auch ziemlich viel grundsätzlich und du filterst halt. Und beim Screenreader ist es eigentlich ähnlich. Ich höre zwar vieles stufe ich aber dann relativ schnell als unwichtig ab. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also ich glaube sogar, aber das müsste man mal testen. Ich glaube, länger auf dem Screen schauen ist anstrengender als einfach zu hören.
Aber meine Einschätzung, das ist schon auch so, oder? Wenn wir visuell, ich sag mal so, wenn jemand sieht, dann ist er extrem visuell orientiert. Dann nutzt er primär diesen Sinn und lässt zum Teil viele andere auch ein bisschen verkümmern, oder? Wir haben vorhin gehört, wie schnell Mo normalerweise Webseiten hört. Da bin ich als Sehender nicht schneller, wenn die Website gut ist. Wenn sie barrierefrei ist, oder? Weil er einen Speed in der Geschwindigkeit hört, da verstehe ich auch nichts, oder? Und wir nehmen so viele Dinge so unterschwellig wahr, reagieren drauf, sehen, was es ist, aber kriegen es halt nicht explizit gesagt. Darum sind wir irritiert zuerst mal, wenn das alles plötzlich auf dem Audio ist. Aber ja, das braucht halt das, eben diese Strukturinformationen und alles, damit man es wirklich dann versteht, oder? Deshalb, ja. Ja. Und eben, also Screenreader, das ist absolut Alltags. Also ich meine, Mo, du lebst mit dem Screenreader, also, oder?
Ja, genau, ich lebe mit dem Screenreader.
Also Screenreader ist ein täglicher Zugang, so wie wir einen Bildschirm vor der Nase haben, klein oder groß oder wie auch immer. Und wenn die Websites und Mobile Apps barrierefrei sind, dann kommst du damit klar. Das ist absolut alltagstauglich, oder? Weil wir hören manchmal auch von Kunden, oh, ist das überhaupt möglich, das ist ja so beschwerlich, mühsam. Aber nein, wenn es barrierefrei ist, ist es eben nicht mehr mühsam. Dann sind die Sehenden nicht schneller. Dann ja, oder? Ja. Jetzt die zweite Frage noch, oder? EU. Genau. Nein, da habe ich nicht den Eindruck, weil die WCAG oder die ich vorher die Web Content Accessibility kann, also die sind in der EU inzwischen als geltend auch für privatwirtschaftliche Angebote fest verankert. Das wurde dann in den einzelstaatlichen Gesetzgebungen, musste das übernommen werden, das war dann die Vorgabe, bis wann und so weiter. Da gab es so eine Kaskade runter. Inzwischen haben das die Länder, sind das natürlich noch am Umsetzen, weil es erst seit Mitte diesen Jahres wirklich erforderlich dann ist. Und da gibt es dann diese, ich weiß nicht mehr, wie diese bürokratischen Ämter dann, die das quasi ein bisschen überwachen sollen, genau heißt und so. Aber das ist sich ein bisschen eher noch am Ausbilden jetzt oder am Etablieren, aber da erwarten wir ganz klar nicht, dass das wieder zusammengestrichen und weggestrichen wird. Im Gegenteil, da hat eine Professionalisierung stattgefunden, im digitalen Bereich drin. Und es ist eher so, dass jetzt hoffentlich aus meiner Sicht die Schweiz nachzieht ein bisschen diesbezüglich, weil das macht die Welt zugänglich. Es muss halt geregelt sein, oder?
Danke vielmals für also Andreas für die Einleitung und Mo auf den Einblick in das Navigation online mit dem Screenreader. Zwei Fragen vom Perspektiv von einem Webentwickler. Mo, du hast, wo wir die Bilder angeschaut haben, hast du gesagt, die Bilder sollen eigentlich versteckt werden. Und wäre es möglich, also beim Entwickeln ist es natürlich, wenn wir haben oft den Anspruch, dass man probiert, wie so viel Überblick wie möglich anbieten, für die Webseite dann sehen, also viele Elemente auf einen Blick, was vielleicht dann schwierig ist zu sehen mit dem Screenreader, weil der ja punktuell alles abliest. Das heißt, ich habe jetzt zwei Fragen. Erstens, bietet ihr irgendwie Kurs für uns, für Entwickler an, Screenreaders zu benutzen oder wie die benutzt werden? Weil von uns als Laie, wir haben einfach durch und kommen gar nicht raus. Und zweitens, ist es gut oder schlecht, wenn man sich überlegt, dass es zwei Versionen von einer Webseite gibt, so wie responsive, also für eine für Mobile und eine für Desktop. Wie seht ihr das?
Ja, also wir bieten Kurse, wir bieten jetzt Screenreader-Schulungen schon an, genau. Im März findet die nächste statt. Genau, und zur zweiten Frage, du meinst, ob man zwei unterschiedliche Seiten hat, wo die eine barrierefrei ist und die andere nicht, oder? So mal. Das empfehlen wir eigentlich nicht, weil zwei Versionen, man muss sie pflegen. Das ist halt wie, wenn, also man kann das machen, aber das empfehlen wir nicht. Das ist es, ja.
Und es hat auch so einen Unterton von wegen, dass öffnetes Gebäude, oder? Hat ein riesen Treppenportal beim Haupteingang und das hat dann noch so einen Hintereingang mit einer Rollstuhlrampe, oder? Also es ist nicht inklusiv, ein Design, das dann für möglichst viele Menschen funktioniert. Man hat dann so Umschalter, also das schlimmste Fall ist, da gibt es Schweizer Städte große, die das im Moment haben, ein Umschalter drauf, barrierefrei an-aus. Und da, wenn man auf die Default-Version, die mit den Bildern und schön und farbig und so drauf geht, dann hat da ganz viel Content, ganz viel Inhalt drauf. Scrollbalken sieht man, oder kann man ganz weit runter scrollen, ganz viel Inhalt. Und dann klickt man auf barrierefrei an und was dann passiert ist, da sind nicht nur die Bilder weg, sondern da ist viel, viel Content weg, viele Inhalte sind weg. Das ist eine deutlich abgespeckte Version und das ist nicht inklusiv. Oder? Und dazu kommt ja auch noch, ich habe vorher auch versucht klarzumachen, hey, Menschen mit Behinderung, die haben ganz unterschiedliche Einschränkungen. Da gibt es Menschen, die sehen perfekt, aber die haben eine motorische Einschränkung. Und dann drücken sie auf barrierefrei an und dann kommen sie auf eine schwarz-weiße Trauerversion einer Webseite ohne Grafiken, oder? Oder man, genau, und dann gibt es diese Overlays, das gibt man, sieht man auch manchmal, so ein kleines Icon, Rollstuhl oder was auch immer auf einer Webseite, klickt man drauf und dann kann man ganz viele Dinge einstellen, sogenannte Accessibility Overlays. Da kann man Kontraste einstellen, dann kann man, das ist wie ein Cookie-Banner, wo ich ganz viel, auf jeder Website wieder ganz viele Einstellungen vor, also es ist nur mühsam primär. Und das kommt zum Teil dann auch der Screen-Nutzung in die Quere und so weiter. Also mehrere Versionen uns anzubieten, raten wir ganz klar davon. Weil man immer wieder solche Situationen sehen, das geht in der Regel schief. Und ein Design zu finden, das dann für alle funktioniert. Weil Bilder, ich meine, Bilder sind kein Problem für Screen-Nutzer. Man muss einfach richtig damit umgehen. Entweder informativ, Alternativtext hinterlegen oder bei Dekorativen, die dürfen auf der Website drauf sein. Aber die werden dann ausgeblendet, im Code ausgeblendet, dass der Screen die ignoriert. Oder? Und wir bieten ganz, ganz viele Kurse, insbesondere für Webentwickler, weil ich meine, Webentwickler sind die, die das Zeug bauen, oder? Und das Know-how aufbauen müssen auch, wie macht man das richtig, damit es eben barrierefrei wird. Und das ist unseres Erachtens eben noch viel zu wenig in den gängigen Ausbildungen drin. Also ich weiß nicht, hast du bisher in deiner Ausbildung, also hast du was gehabt zu digital? Okay, aber ja, genau, okay. Aber selbst die, oder so die Laufbahn durch, die sagen mir, da haben sie vielleicht mal kurz erwähnt in einem Nachmittag oder so, aber wirklich ganz, ganz wenig. Und das muss sich noch, also es muss mehr in die Ausbildung rein und so weiter, oder? Ja. Weil irgendwann, oder im Moment ist es so eine Hauruck-Übung, müssen alle umlernen, müssen alle umdenken. Oder? Und die Perspektive ist ja schon, wenn man das dann mal geschafft hat, dann geht es flüssig von der Hand, dann geht es automatisch, dass man einfach Dinge dann richtig und barrierefrei macht. Und dann ist es in vielerlei Hinsicht eben gar nicht mehr Aufwand. Man macht es einfach statt so, macht man es dann so. Aber, oder?
Ja, besten Dank, das war hochinteressant, eure Vorträge. Ich hätte eine Frage, wenn ich meine Geschäftsleitung in 5 Minuten überzeugen müsste, dass wir hier Geld investieren müssen, weil das Return on Investment, das ist etwas schwierig zu erreichen und ganz günstig wird es nicht, je nachdem, was für Systeme man schon hat. Wie kann man die Geschäftsleitung in 5 Minuten überzeugen? Sollen sie einfach mal nur mit der Tastatur auf unserer Webseite herum jumpen oder... Was soll man denn sagen?
Ich würde denen ganz klar sagen, wenn ein Relaunch von einem System zum Beispiel ansteht, also wenn man sowieso was neu macht oder wenn man Überarbeitungen macht, dass man dort, das sind verpasste Chancen, wenn man es dort nicht mitnimmt. Jetzt, wenn du schüttelst den Kopf, wenn sowas nicht stattfindet im Moment gerade oder so. Es ist eine substanzielle Nutzergruppe, weil wir haben vorher gesehen, es wird in der Regel unterschätzt, wie viel es betrifft wirklich. Es gibt auch Schweizer Unternehmen, die haben schon entdeckt, weil sie eine App zu einer Kaffeemaschine lanciert haben und plötzlich haben da Blinde angeklopft und zwar scharenweise, weil sie gesagt haben, okay, wir können die Kaffeemaschine brauchen wegen der App und so. Also da können sich Nutzergruppen erschließen zum Teil, die man, mit denen man nicht gerechnet hat und der regulatorische Druck, der steigt. Also die Frage ist, will man dann warten bis im 27, wenn es dann verpflichtend wird, auch für privatwirtschaftliche Anbieter oder möchte man langsam in die eigenen Mitarbeiter, weil es letztlich, man investiert doch in den Know-how-Aufbau der eigenen Mitarbeiter, dass die mit digitalen Inhalten professionell umgehen können, die professionell erstellen können, nicht nur visuell, dass das hübsch ausschaut, sondern wirklich qualitativ gute Software produzieren können. Um das geht's. Investiert man, bildet man die weiter rechtzeitig, damit man nicht eine riesen Übung da am Schluss fahren muss, sondern sich dort in einer guten Entwicklungsperspektive dann reingehen kann oder über die Zeit. Das wäre so mein Pitch, meine soziale Verantwortung. Man kann so listen, oder? Wir reden im Moment auch viel über KI. KI, worum geht es da? Bots erledigen uns, irgendwelche KI-Agenten erledigen uns in der Zukunft viele mühsame Dinge auf Websites, weil wir die einfach losschicken und sagen, hey, buch mir doch einen Tisch in dem Restaurant für heute Abend um 8. Und dann habe ich die Sache erledigt, der Bot geht dann dort drauf und schaut, wo es noch Platz hat und so weiter, oder? Oder buch mir die Ferien dort, ich möchte das und das, mach. Der Bot, der KI-Bot, kann aber auch mit zugänglichen Websites, mit zugänglichen Systemen sehr viel besser was anfangen, weil nur dann findet er sich zurecht und kann diese Aufgaben dann durchlaufen, ohne dass da Fehlermeldungen kommen und er schmeißt mir dann die Aufgabe wieder zurück, oder? Also, das sind so Entwicklungen, wo ich denke, es ist nicht unklug, an Barrierefreiheit zu denken, und darüber würde ich hoffen, dass man auch den höheren Etagen in einer Organisation drin das fragmentieren kann.
Und vielleicht ergänzend, das ist jetzt nicht schwarz und weiß. Accessibility kann man auch klein mal starten, Step by Step.
Also man muss nicht gerade WCAG vollständig und zertifizieren. Und wir haben ganz viele Projekte, die sind pragmatisch optimiert, low-hanging fruits, also die Quick Wins, was man einfach lösen kann, geht man an und so geht man schrittweise da drauf los. Ja.
Danke. Super, vielen Dank. Ich hätte dazu dann danach noch gerade eine kurze Anschlussfrage, aber ich glaube, wir machen mal das Video zu Ende. Und zwar haben wir hier noch von der digitalen Gesellschaft aus unsere Socials. Please follow us, folgt uns, wenn ihr möchtet. Dann die nächsten wichtigen Termine am 20. und 21. Februar 2026 findet der Winterkongress in der Roten Fabrik in Zürich statt. Und am Donnerstag, 16. April, ist der nächste politische Abend. Genau, dann könnt ihr euch auch via dem QR-Code hier für unseren Newsletter anmelden. Es gibt auch einen Netz-Podcast und es gibt auch monatliche Mittagessen in quasi jeder größeren Schweizer Stadt, wo ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Und natürlich freuen wir uns auch immer wieder über Menschen, die mitmachen bei uns, meldet euch doch gerne an und macht mit, wenn ihr auch mal hier oben stehen wollt und moderieren wollt oder so etwas in diese Richtung. Genau, vielen Dank.